Herr Habeck, gut 5 Wochen ist es jetzt her, dass Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominiert wurde. Was hat das für Sie verändert?
Na, für die Partei war das ein Riesenschritt. Es ist historisch das erste Mal, dass wir eine Kanzlerkandidatin benennen. Der Start war fulminant. Wir waren dann oder sind in vielen Umfragen noch stärkste Partei, stehen damit auch voll im Wind, kriegen natürlich auch Gegenwind ab. Aber insgesamt ist es fantastisch gelaufen und sogar besser als erwartet.
Sie sind Spitzenkandidat, aber Sie stehen nicht an der Spitze, sondern wo? Was ist denn jetzt Ihre Rolle?
Ja, Annalena und ich sind gemeinsam Spitzenkandidaten. Und wenn wir das erfolgreich hinbekommen, dann wird Annalena Kanzlerin. Und die Logik daraus ist natürlich, dass der besondere öffentliche Fokus auf der Kanzlerkandidatin liegt. Das ist völlig klar. Das ist auch unser Asset. Das ist ja so gewollt. Ich versuche zu helfen, so gut ich kann, zu beraten, wo gewollt, wenn mal erforderlich, mich auch vor sie zu stellen, ihr zu helfen, sodass wir das gemeinsame Spiel in etwas unterschiedlichen Rollen möglichst stark, möglichst erfolgreich fortsetzen können. Und wenn ich Kapazitäten habe, die nicht auf den Wahlkampf gemünzt sind oder die nicht im Wahlkampf aufgehen, dann bereite ich die Koalitionsgespräche vor, sodass wir auch aus dem Wahlkampf gut sortiert rausgehen und dann stark in die Regierungsgespräche einsteigen können.
Und Ihre persönliche Enttäuschung, haben Sie die jetzt nach 5 Wochen weggesteckt?
Längst. Also war ja ein kurzer Moment, wo ich mich mal schütteln musste. Und jetzt ist alles fantastisch gut und es ist besser gelaufen, habe ich schon gesagt, als wir das eigentlich je denken konnten. Annalena macht es hervorragend und da gibt es keinen halben Nebengedanken mehr. Untergehakt gehen wir nach vorne.
Als Parteichef waren Sie in dieser Woche in der Ukraine und Sie haben da für einigen Wirbel gesorgt mit Ihrer Äußerung, dass man Ihrer Ansicht nach der Ukraine defensiv waffenschwer verwehren kann. Das widerspricht ja ganz klar der Parteilinie. Warum sind Sie da so vorgeprescht? Sie sind ja auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden.
Die Ukraine ist ein Land, in dem im Moment die entscheidende Frage eigentlich für Europa ausgefochten wird, setzt sich eine liberale Demokratie durch. Das Land hat viele interne Probleme, Korruption ist hoch und die Umweltbelastung ist groß und die Industrie muss umgebaut werden. Aber die Orientierung zu Freiheit und Demokratie ist klar gewollt. Der Maidan, der diese Bewegung nochmal ausgelöst hat, also durchgekämpft hat, hieß Euromaidan. Die Ukraine will Teil der Europäischen Union werden. Sie wollen sogar in die NATO rein. Und das wird versucht zu verhindern. Insofern ist der Kampf, den die Ukraine kämpft, ein Kampf auch für Europa. Ein europäischer, ein Kampf der Europäischen Union. Und es ist im deutschen und im Interesse der demokratischen Länder in Europa, dass die Ukraine diesen Kampf besteht. So muss man es sehen. Es ist also nicht die Ukraine und wir müssen ihr helfen, sondern wir haben ein eigenes Interesse daran, dass die Ukraine diesen Prozess, diesen Demokratisierungsprozess erfolgreich durchsteht. Und aus meiner Sicht tut Deutschland zu wenig dafür, dass das gelingt und Europa zu wenig dafür. Wir hatten das Normandie-Format, das eingesetzt wurde unter großem persönlichen Einsatz von Angela Merkel, als 2014 in Reaktion auf diese Demokratisierung und Liberalisierung die Krim annektiert wurde von Russland und im Donbass, das ist das große Industriegebiet im Osten der Ukraine, wo jetzt diese Kontakt, ich würde sagen Frontlinie verläuft, dann Truppen ohne Abzeichen in das Staatsgebiet der Ukraine eingedrungen sind, also im Grunde separatistische Bewegungen von Osten mit Panzern und schwerer Artillerie, die können ja nur von Russland unterstützt sein, vor auf dem Vormarsch waren. So, aber diese diplomatischen Bemühungen sind inzwischen sehr in Stocken geraten. Wir haben im Grunde einen eingefrorenen Konflikt dort an der Kontaktlinie und Deutschland schließt Nord Stream 2 an. SPD und CDU Ministerpräsidenten finden, dass die Sanktionen, die damals erlassen wurden, dass die aufgehoben werden sollen. Wir tun nicht genug, um der Ukraine in dieser schwierigen Situation wirklich zu helfen. Und das, was wir tun können, und das habe ich gesagt, ist zumindest das Leben der Menschen, die ja auch im deutschen und europäischen Interesse diesen Kampf führen, so gut wie wir können, zu schützen. Und auch das tun wir nicht und wir verweigern die Hilfe. Mir scheint das nicht richtig zu sein.
Und trotzdem, der Begriff Defensivwaffen, es gab ja die Kritik auch aus Ihrer eigenen Partei. Haben Sie sich da falsch ausgedrückt?
Noch einmal, die entscheidende Lösung muss diplomatisch erfolgen Und das, was ich gesagt habe, steht nicht im Widerspruch zur Diplomatie. Man kann, und da bin ich völlig sicher, man kann diesen Krieg nur diplomatisch beenden. Der Druck muss dahin gehen. Das schließt auch eine Stärkung der Beobachtung der OSZE mit ein, die ja dort relativ hilflos, sagen sie selbst, ich habe die getroffen, an der Kontaktlinie monitort, wo geschossen wird und was passiert. Aber Diplomatie zu wollen und darauf zu achten, dass der Konflikt nicht eskaliert, heißt aus meiner Sicht nicht, dass man nicht versuchen soll, Menschenleben zu schützen. Der Begriff Defensivwaffen ist ein unscharfer Begriff, das ist völlig richtig, ist ein politischer Begriff. Es geht aus meiner Sicht darum, das Material zur Verfügung zu stellen, das Menschenleben schützen kann. Beispiele habe ich ja genannt, Räumung von Minen zu Wasser, auch Minen, die über Drohnen, also das sind so kleine Drohnen, transportiert werden und über die Grenze darüber geschickt werden und dann in die Vorgärten oder auf dem Acker landen. Und ich kann nicht erkennen, dass die Hilfe, Menschenleben zu schützen, gegen die diplomatischen Bemühungen gerichtet ist.
Ärgern Sie sich im Nachhinein, dass Sie sich da nicht präziser ausgedrückt haben?
Ich ärgere mich überhaupt nicht. Ich finde, dass die Debatte endlich geführt wird. Selbst das, was ich genannt habe, selbst Nachtsichtgeräte, um zu verhindern, dass dort Leute von Scharfschützen erschossen werden, werden nicht geliefert. All das, was ich genannt habe, hat Deutschland der Ukraine verwehrt. Gepanzerte Fahrzeuge zum Abtransport von Verletzten hat Deutschland nicht geliefert. Nachtsichtgeräte wurden angefordert, hat Deutschland nicht geliefert. Minensuchungen wurden verhindert oder wurden nicht gewährt. Also insofern gut, dass wir diese Debatte endlich führen. Und da gibt es nichts zu bedauern. Ich finde das überfällig. Und nochmal, diejenigen, die jetzt aus der Regierung mich kritisiert haben, also die Politiker der SPD und der Union, das sind die Politiker, die mit der Gaspipeline Nord Stream 2 dafür sorgen, dass der Kreml keine diplomatische Notwendigkeit hat, in die Diplomatie dort wieder anzusteigen. Das sind die Politiker, die eine Regierung schützen, die Waffenlieferung an Ägypten und an die Türkei durchführen, aber nicht an die Ukraine. Und insofern klingt vieles, was da gesagt wurde, wirklich wie Hohn oder ist durch tiefe Unkenntnis gespeist.
Herr Habeck, Annalena Baerbock hat der Verwaltung des Bundestages Sonderzahlungen nachgemeldet. Sie hat gesagt, sie ärgert sich selbst wahrscheinlich am meisten. Es geht nicht um Korruption und es geht auch nicht um Geschäfte auf Kosten der Steuerzahler. Aber trotzdem, die Grünen sind die Partei, die immer hohe moralische Ansprüche erhebt. Wie sehr schadet das jetzt den Grünen?
Na, dass das jetzt eine gute Debatte war, würde niemanden behaupten. Aber Annalena hat ja selbst gesagt, und das kann ich auch persönlich bestätigen, dass sie sich selbst wahrscheinlich am meisten darüber ärgert. Sie hat den Fehler eingeräumt. Es ist kein Schaden zulasten Dritter entstanden. Dass es ein Fehler war, ist zugegeben worden. Und das sollte nicht wieder passieren. Aus meiner Sicht ist damit alles gesagt.
Sowohl Sie als auch Annalena Baerbock haben als Parteichefs auch einen Corona-Bonus bekommen. Ist das okay? Finden Sie wirklich, dass der Ihnen zustand? Andere Parteichefs haben ihn offenbar nicht bekommen, auch andere Arbeitnehmer nicht?
5 von 6 Mitgliedern des Bundesvorstandes sind angestellt bei der Partei, ich auch. Und wir haben beschlossen, nach Gesprächen, die mit dem Betriebsrat geführt wurden, dass alle das bekamen, diesen Bonus, also alle Angestellten der Partei, da wurde nicht nach Einkommen gewichtet. Natürlich ist das rückblickend nicht differenziert genug gewesen, aber es ist damals so beschlieden worden, dass wir den Bonus abgeleitet haben von der Situation, die viele Menschen erleiden mussten, den Mehraufwand, den mehr Menschen hatten, und da wollten wir intern nicht darüber richten, wer wie viel in welcher Lage ist, sondern wir wollten einfach allen helfen. Und da die Einstellungslogik ist, dass wir eben selber auch Angestellte unserer Partei sind, ist es dann so gekommen, dass der Bundesvorstand auch diesen Corona-Bonus bekommen hat.
Jetzt sagen Sie nicht differenziert genug. Sind Sie damit umgegangen? Heißt es im Nachhinein, Sie würden diesen Corona-Bonus jetzt nicht mehr nehmen?
Das ist jetzt Spekulation. Wir fanden es halt richtig und ich weiß gar nicht, das ist jetzt so passiert und so entschieden worden. Und ich hoffe, dass viele Leute, die angestellt waren bei den Grünen, den Corona-Bonus gut gebrauchen konnten.
Es scheint im Moment ja so, als ob Sie gerade dabei sind, Sympathien zu verspielen. Müssen Sie Ihre Strategie ändern?
Ich sehe das anders. Die anderen Parteien haben extreme Probleme zu erklären, wohin diese Gesellschaft geht. Die großen Fragen der Zukunft, allen voran die Transformation der Wirtschaft, aber auch Fragen, wie man gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer vielfältigen, immer stärker digitalisierten Gesellschaft neu dekliniert, wie man unterschiedliche Lebensstile und Lebensformen zu einer Gesellschaft bleiben lässt, wird von den anderen mitbewerbenden Parteien nur mit den Mitteln der Vergangenheit, ich würde fast sagen des letzten Jahrhunderts, beantwortet. Wir haben uns auf diese Situation lange vorbereitet und ich glaube, der Zuspruch, den wir haben, ist immens und groß. Niemand hat jetzt erwartet, dass wir nach dem fulminanten Auftakt von Annalenas Kanzlerkandidatur über Monate hinweg bei Umfragen von knapp unter 30% einfach so durchsegeln. Das war ja völlig klar, dass da die anderen nicht einfach sich zurücklehnen und sagen, ach, die Grünen wollen ins Kanzleramt, das ist ja super, da müssen wir das nicht machen. Da haben wir lange drauf gewartet und stehen sich an die Seite und klatschen ein bisschen. Nein, das ist ja völlig klar, aber ich würde es genau umdrehen. Bei all dem, was an Gegenwind und teilweise auch infamen Verleumdungen, vor allem Annalena gegenüber passiert ist, stehen wir famos und geschlossen da.
Das SWR-Interview der Woche mit Grünen-Chef Robert Habeck. Herr Habeck, in 2 Wochen ist Grünen-Parteitag. Da wollen Sie Ihr Wahlprogramm verabschieden. 3200 Änderungsanträge gibt es. Ist die grüne Geschlossenheit in Gefahr?
Das sind in der Tat viele Änderungsanträge und mal unabhängig davon, was da beantragt wurde, das stellt die Leistungsfähigkeit dessen, was ein Parteitag abarbeiten kann, wirklich auf eine harte Probe. Im Grunde geht das so nicht. Man denkt immer, wenn sehr viele Änderungsanträge kommen, dann gibt es sehr viel Demokratie und sehr viel abzustimmen. Aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit, sondern wir können, selbst wenn wir, und das tun wir ja gegenüber anderen Parteien, wirklich intensiv 3 Tage lang dauernd durchdiskutieren. Und das ist ja auch schon eine Zumutung, fast für die Delegierten. Alles wird digital sein. Vielleicht 30 oder wenn wir ganz diszipliniert sind, 50 Anträge abstimmen. Und die anderen werden jetzt irgendwie verhandelt mit den Antragstellern. Und das kostet Zeit, das kostet Mühe. Jeder und jede hat irgendein Anliegen, das ihr oder ihm total wichtig ist. Aber klar, also wir sind sozusagen an der Grenze der Leistungsfähigkeit angekommen, was diese intensive Form von Änderungsanträgen bedeutet. Das heißt aber nicht, dass die Partei zerstritten ist, sondern das haben wir immer so gemacht. Wir sind nur jetzt 100.000 oder 110.000 Mitglieder. Wir hatten immer viele Änderungsanträge. Aber die praktische Operationalität wird jetzt hart ausgetestet. Und natürlich werden wir Kampfabstimmungen haben auf dem Parteitag. Völlig klar. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wo die liegen werden. Aber relevante Abstimmungen, wo es wirklich andere Meinungen gibt, die werden dann eben ausgefochten auf offener Bühne. Und das ist ja auch gut. Deswegen ist es ja keine zerstrittene Partei. Es ist eine streitende Partei um den besten Weg mit dem Ergebnis, das wir dann sehen werden. So soll es doch sein. Da freue ich mich ja drauf.
Wo erwarten Sie denn die größten Diskussionen?
Ach, eigentlich in allen Themengebieten. Wir werden im Klimaschutzbereich Anträge haben, die das, was wir, was ja schon sehr ambitioniert ist, noch weiter verschärfen, wo dann irgendwann für mich die Frage auftaucht, ist das auch realisierbar? Also nur eine Zahl reinzuschreiben, die einfach nicht erreicht werden kann, gesellschaftlich oder technisch nicht erreicht werden kann, macht ja auch keinen Sinn. Umgekehrt werden einige sagen, nun mal langsam, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Und vielleicht gibt es auch Positionen, die sagen, der UFO ist schon zu ehrgeizig. Wir werden sicherlich im Steuerbereich ein paar Debatten bekommen, was das richtige Maß zwischen Belastung und Möglichkeiten zur Investition für Privatpersonen gibt. Wir werden sicherlich im außenpolitischen Bereich ein paar Fragen zu diskutieren haben. Also es geht quer durch den Gemüsegarten.
Jetzt haben Sie die Steuern gerade angesprochen. Was Sie ja zum Beispiel einführen wollen, ist eine Vermögenssteuer. Wie sieht es denn mit der Einkommensteuer aus?
Die Einkommensteuer wollen wir anheben ab Einkommen ab 100.000 Euro um 3 Prozentpunkte. Also wenn jemand 150.000 Euro verdient, was wirklich wenig tun, dann würde diese Person 3% mehr, 1.500 Euro im Jahr zahlen. Und dieses Geld würden wir nehmen, um im unteren Einkommensbereich, also da, wo Leute deutlich weniger verdienen, zu entlasten. Also das Geld soll nicht genommen werden, um irgendwas anderes zu finanzieren, sondern es ist eine Umverteilung innerhalb des Steuersystems. Die unteren Einkommen werden entlastet, die oberen werden etwas stärker und moderat belastet.
Die FDP hat nochmal klargestellt, mit ihr gibt es keine Steuererhöhungen. Ist eine mögliche Ampel nach der Bundestagswahl damit vom Tisch?
Also das Finanzprogramm der FDP ist abenteuerlich, um es freundlich auszudrücken. Die FDP will ja nicht nur keine Steuererhöhung, wie wir sie vorschlagen, um zu entlasten. Also die will das sozusagen alles lassen, wie es ist. Für die FDP ja auch eine Steuererhöhung. Sie will auch noch entlasten. Sie will den Soli, der verblieben ist, abschaffen. Sie will die Körperschaftssteuer senken und gleichzeitig die Entschuldung stärker nach vorne bringen, also noch stärker die Schulden tilgen. Das kann nach Adam Riese nur dazu führen, dass man kürzt, streicht im Sozialbereich. Dass also weniger Geld für Gehälter, für Sozialausgaben bereitstehen. Für all das, was eigentlich in der Corona-Krise gelernt wurde, was dringend besser bezahlt werden muss, das ist schon logisch, schwer nachvollziehbar, was da steht.
Robert Habeck, der Parteichef und Spitzenkandidat der Grünen, ist unser Gast im SWR-Interview der Woche. Herr Habeck, in der Corona-Pandemie werden bis zur Bundestagswahl wahrscheinlich andere Fragen in den Fokus rücken, Wirtschaftsfragen. Und es ist ja so, dass der Union von den Wählern mehr Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird als den Grünen. Könnte das für Sie noch zum Problem werden?
Ich erwarte das etwas anders. Natürlich weiß man es nicht ganz genau und das hängt auch nicht alleine von der Politik in Deutschland ab, sondern von der globalen Marktentwicklung. Aber wir haben im letzten Sommer, Spätsommer, Herbst gesehen, als die Pandemie kurz abflachte, dass die wirtschaftliche Erholung über die Maßen und über die Erwartungen hinaus gut war und hoch war. Und das kann natürlich wieder passieren. Die Gespräche, die ich mit Banken, die ja Kredite gegeben haben, mit den Unternehmensverbänden führe, sagen, dass die ganz große Insolvenzwelle möglicherweise gar nicht kommt. Das, was also im Winter noch zu befürchten war, massenweise Pleiten, hohe Arbeitslosigkeit, das ist noch immer nicht ausgeschlossen. Das ist noch immer möglich, nochmal, weil ja auch letztlich die globale Situation dafür entscheidend ist, bei einer Exportnation logischerweise. Aber es erscheint mir weniger bedrohlich oder weniger wahrscheinlich sogar als noch vor einigen Monaten. Deswegen glaube ich, die politische Debatte wird nicht alleine darum gehen und vielleicht so noch nicht mal hauptsächlich darum gehen, was müssen wir jetzt tun, damit die Wirtschaft schnell wieder wächst, sondern welche Lehren ziehen wir aus der Krise? Wie soll das Wachstum gestaltet werden? Wohin soll sich die ökonomische Entwicklung drehen? Und dann kommen die Klimaschutzfragen und die gesellschaftlichen Fragen in den Vordergrund. Welche Infrastruktur wollen wir haben? Wie sind die öffentlichen Ausgaben? Ist es schlau, jetzt wieder in die Sparpolitik einzusteigen, wo wir doch gesehen haben, dass die Krankenhäuser, aber auch die Pflegeberufe, die Bildungsrückstände, die Digitalisierung, die in Deutschland ja, Sie sagten, ich war gerade in der Ukraine, also bei all den Problemen, die die Ukraine hat, das Internet war da besser, wirklich teilweise ja, weit zurückliegt gegenüber dem, was europäischer Durchschnitt ist, wollen wir da wieder hin. Und deswegen fürchte ich diese Debatte gar nicht. Sie wird aus meiner Sicht mehr in die Zukunft gerichtet sein, als nur gegenwartsverharrt.
Mit Blick auf den Wahlkampf hat Ihre Partei eine grüne Selbstverpflichtung für einen fairen Wahlkampf verabschiedet. Und darin heißt es auch, bei unseren politischen Mitbewerbern werben wir weiter für eine gemeinsame Selbstverpflichtung. Wie weit sind Sie da? Kommt diese gemeinsame Selbstverpflichtung?
Meiner Kenntnis nach nicht. Leider. Michael Kellner, unser politischer Geschäftsführer, hat viele Gespräche geführt mit seinen Kollegen. Aber aus Gründen, die ich nicht verstanden habe, kommt es nicht dazu, dass alle demokratischen Parteien Ähnliches gemeinsam bescheiden. Jedenfalls wäre das jetzt eine Überraschung, wenn es noch passieren würde. Wir haben diese Selbstverpflichtung alleine veröffentlicht, weil es eben nicht gelungen ist, mit allen Parteien des demokratischen Spektrums was Gemeinsames hinzukriegen, was mich verwundert hat.
Gerade nach der Bekanntgabe der Nominierung von Annalena Baerbock zur grünen Kanzlerkandidatin war es ja auffällig, Sie haben das vorhin auch schon kurz angesprochen, wie viel Hass und Hetze sie abbekommen hat. Das ging ja bis zu gefakten Nacktaufnahmen. Überrascht Sie das? Schockiert Sie das? Wie schauen Sie da drauf?
Überraschend ist es eigentlich nicht und das ist die schlechte Nachricht, wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat, was so im Internet oder bei einigen sozialen Medien oder vielleicht sollte man lieber unsozialen Medien sagen, Common Sense ist inzwischen, dann kann einen das nicht wirklich überraschen, weil einfach der Ton dermaßen verroht ist und so unter der Gürtellinie und in einer Form da rumgepöbelt und beleidigt wird, dass es einfach unappetitlich ist. Und das ist ja scheinbar der normale Zustand der politischen Debatte in diesen Räumen. Und trotzdem ist es in der Härte, in der Niveaulosigkeit nicht erträglich und auch nicht zu rechtfertigen. Und ich bewundere Annalena, wie sie damit umgeht.
Herr Habeck, in der kommenden Woche ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Grünen haben es im Osten traditionell schwerer als im Westen. Bei der letzten Wahl haben es die Grünen mit 5,2% knapp in den Landtag geschafft in Sachsen-Anhalt. Umfragen sehen die Grünen jetzt drüber. Mit welchem Ergebnis wären Sie dort zufrieden?
Mit einem starken Ergebnis, das die Grünen in die Regierung bringt.
Ein starkes Ergebnis wäre was? Also die Grünen sind auch mit 5,2% in die Regierung gekommen.
Ja, das wäre jetzt nicht das stärkste Ergebnis. Ein bisschen mehr darf es schon gerne sein. Wir haben auch gesehen in den Wahlen in Ostdeutschland, dass es nicht nur insgesamt schwierig ist, unsere Themen, oder schwieriger als in, sagen wir, in Baden-Württemberg, unsere Themen nach vorne zu bringen, sondern auch gerade in dem Rennen zwischen jeweils dem Ministerpräsidenten, sind ja in diesem Fall alles Männer bisher, also damals waren es Brandenburg, Thüringen und Sachsen, hier Herr Haseloff und der AfD, dass es immer auch eine Tendenz gibt, den Ministerpräsidenten zu stärken, um zu verhindern, dass die AfD da die Nase vorne hat. Aber für den Fall Sachsen-Anhalt muss man ganz klar sagen, der Garant, dass nicht nach rechts gegangen wird, in diesem Fall sind die Grünen. Die haben in einer komplizierten Koalition, das war ja eine sogenannte Kenia-Koalition oder ist ja noch, die sie da haben, CDU, SPD und Grüne, alles dafür getan, dass diese Regierung stabil bleibt. Und zwar die Grünen haben das getan, nicht die CDU. Die CDU in Sachsen-Anhalt schielt immer nach rechts. Sie hat teilweise gegen den eigenen Ministerpräsidenten aufbegehrt. Das heißt, alle, die sich überlegen, da taktisch zu wählen, sind eingeladen, die Grünen zu wählen.
Und hat die Wahl für die Grünen eine besondere Bedeutung, weil es eben die erste ist nach der Nominierung der Kanzlerkandidatin?
Na, erst einmal hat jede Wahl für sich eine Bedeutung. Es geht immer um die Politik in dem Land. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landes entscheiden, wie das Parlament zusammengesetzt ist und welche Regierung sie haben wollen. Und in einem komplexen Land wie Sachsen-Anhalt, wo so große Fliehkräfte da sind, wo der Drall nach rechts eben bis in die CDU reingreift, hat diese Wahl eigentlich für sich genommen genug Bedeutung. Da muss man jetzt gar nicht auf die bundespolitische Ebene gehen. Sie ist extrem wichtig und ich hoffe, die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt nehmen diese Wichtigkeit ernst, gehen wählen und wählen demokratisch und stärken die politische Mitte. Und wenn da noch ein paar Stimmen für die Grünen übrig sind, dann haben sie alles richtig gemacht. Und natürlich wird in einem Wahlkampfjahr jede Landtagswahl auch bundespolitisch gedeutet werden. Das gilt für alle Parteien, das wird für Armin Laschet ein Stimmungstest, das wird für SPD ein Stimmungstest, das für uns natürlich auch. Es wäre albern, das zu verneinen, aber wir sind gelassen. Wir haben sehr gute Umfrage, Spitzenumfrage, die hatten wir noch nie. Wir werden da schon ein sehr vernünftiges Ergebnis hinbekommen.
Wenn die Grünen Teil der nächsten Bundesregierung werden und sie es sich aussuchen dürfen, welchen Ministerposten würden Sie dann am liebsten übernehmen?
Wir können das Spiel gerne spielen. Also Sie können es gerne versuchen zu spielen, sagen wir so. Aber ich werde ja natürlich nicht darauf einsteigen. Wir wollen in die Regierung. Das war nie ein Geheimnis. Darauf haben wir uns 3,5 Jahre vorbereitet. Und in der Regierung wollen wir auch viel. Aber ein Themenfeld, würde ich sagen, steht über allem. Das sind die Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt voranzubringen. Das sind aber keine Postenfragen, die daran hängen, sondern das ist eine inhaltliche Ausrichtung. Und der Wahlkampf beginnt ja jetzt erst. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer er ist. Eins nach dem anderen. Und wir alle sollten uns zurückhalten, persönliche Wünsche, Ambitionen und Hoffnungen zum Markt zu tragen. Wir bremsen alle ein. Ich wäre ja mit dem Klemmerbeutel gepudert, wenn ich das jetzt kaputt machen würde. Also alle halten die Klappe, wir machen Wahlkampf und wir reden über Klimafragen.
Das SWR-Interview der Woche mit Robert Habeck. Vielen Dank.
Dankeschön.